darf ich Peter ganz herzlich begrüßen mit einem Applaus.
Danke.
Nachdem er schon so oft bei uns war, brauche ich dich ja nicht mehr vorstellen. Und ich finde es ganz wunderbar, dass du uns immer wieder die Ehre gibst. Er kommt immerhin aus Deutschland angereist, um uns über die nächsten Personen des Theaters zu erzählen. Ich habe gedacht, du kommst wieder verkleidet und ich war schon ganz gespannt, wie dann der Kreis.
Was ich heute an? Ja.
Wir sehen.
Der lässt dann eine Seite des Hemds raushängen.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Oder ich müsste mir mein Hemd bekleckern. Das ist auch guter Krebs. Der kleckert nämlich zu gerne. Warum? Na, weil er noch so klein ist, nicht? Das kriegt man ja nicht alles so mit der Gabel in den Mund. Das geht dann eben. Entschuldige, ich habe schon gebrochen. Danke. Danke. Einen schönen guten Abend. Ich bin mal wieder in Wien. Sehr, sehr gerne. Heute Nachmittag bin ich schon durch 3 Antiquariate gegangen. Und da hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Herrn, von dem ich hinterher gehört habe, er wäre der Spezialist für die Wiener Sezession. Und wir haben uns dann über Karl Kraus unterhalten, über die Zeitschrift Vers Sacrum. Und hinterher hat er gesagt, Donnerwetter, also für Nicht-Österreicher weißt du ganz schön viel. Ja, ist doch. Ja. Deshalb komme ich ja immer gerne her. Ich will ja immer mehr wissen von Wien und die Geschichte. Ja, da bin ich wieder. Sie hat es schon gesagt. Das Kasperle-Theater des Lebens wird heute erweitert durch 2 neue Figuren. Aber so schnell wollen wir jetzt nicht sein. Es kann ja sein, dass der ein oder andere heute neu hier ist, heute Abend. Also möchte ich doch ein bisschen ausholen, was das für mich bedeutet. Diese Figuren sind jetzt ungefähr, ich schätze mal, 17, 18 Jahre alt, als meine frühere Partnerin Ingrid Zinnel und ich die Idee hatten, quasi die Innenpersonen, die Personen, wir haben damals lange das Thema der multiplen Persönlichkeit studiert, diese Innenpersonen mit Bildern, und zwar mit Bildern, wie wir sie in der täglichen therapeutischen Arbeit erleben, auszustatten. Und das war wirklich eine Herausforderung. Ja? Also zum Beispiel, was heißt das, wenn einer ein Krebsaszendent ist und sein Mond geht beispielsweise in den Zeichen Widder? Welche Bilder gibt es in Therapien? Nun, die Antwort war, in Therapien gibt es die Bilder vom Hänschen Klein. Kennt ihr den? Das ist der Kleine, der sagt, meine Mama ist immer so gemein und die kann mich mal, jetzt laufe ich weg. Und daraus hat irgendein großer Dichter, ein Dichter, der sehr viel davon verstand, wahrscheinlich war er selbst so einer, das Lied gemacht. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Der ist einfach weggelaufen. Stock und Hut stehen ihm gut, er ist frohen Mut, wohlgemut. Und dann kommt der Trick. Doch die Mama weinet sehr. Hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Und das ist der Trotz. Und er taucht auch in Therapiesitzungen als Trotz auf. Schalt jetzt so lange die Luft an, bis ich tot bin, sonst sehen, was du davon hast. Schick dir recht, wenn ich dann krepiere und da tot liege. Dann weinst du bitterlich. Solche Bilder, immer wieder. Naja, und dann haben wir das versucht zu zeichnen, aber wir können nicht zeichnen. Die Ingrid kann ein bisschen zeichnen, ich kann gar nicht zeichnen. Und dann haben wir eine Frau gefunden, also die kannten wir schon ganz lange, Grafikerin, alte Dame, ganz viel Astrologie, ganz viel Therapie gemacht. Wir haben ihr davon erzählt und da hat sie gesagt, und wie viele Bilder braucht ihr? Da habe ich gesagt, 78. Das hatten wir vorher ausgerechnet. Ja?
Wie alt war die Dame?
Das war ihr Problem. Die sagt, Mensch, ich bin 72. Da sterbe ich. Das kann ich nicht machen. Was, stell dir mal vor, wir haben 60 fertig und dann sterbe ich. Ja, sagt, das nehmen wir in Kauf. Da hast du gesagt, okay, unter den Bedingungen mache ich es. Heute, 15 Jahre später, hat sie mir nochmal Porträts von den inneren Personen gemalt. Also nicht Ganzkörper, sondern einfach nur so. Sie hat das genommen aus der, gleichsam aus der bildenden Kunst, von Rembrandt ein Gesicht und so weiter, und hat das verfremdet und hat daraus die Tierkreisphysiognomien gemalt. Traumhaft schön. Die werden eines Tages auch irgendwo auf einem Buch von uns sein, da bin ich jetzt schon sicher, aber erstmal wollte ich sie haben. Kurzum, wir haben versucht, dieses ganze innere Ensemble, diese inneren Theater, dieses innere Theater mitsamt der Personen, die es archetypisch dort gibt, was unter uns gesagt auch vom Kasperle-Theater versucht wird. Das Kasperle-Theater in seiner originären Form hat diese 12 inneren Personen. Das ist uns aber erst viel später aufgefallen. Haben gesagt, ja, natürlich. Und wir geben unseren Kindern das in die Hand und sagen, spiel damit. Spiel mit dem Hänsel, nein, mit dem Kasper, mit der Gretel, mit der Prinzessin, mit dem Teufel. Oh, da wird es schon eng. Mit dem Tod. Und da fiel mir ein, ich hatte in meinem Kasperle-Spiel 1947 noch einen Tod. Und dann bin ich durch die Kaufhäuser gelaufen. Tod ist ausverkauft, gibt's nicht mehr. Kann man doch den Kindern nicht zumuten, den Tod. Ich bitte euch, geht doch gar nicht. Ja, natürlich kann man das den Kindern zumuten. Man muss es ihnen zumuten, sonst ist da ja, fängt da ja schon im Kasperle-Theater die Verdrängung an, ja? Krokodil, Räuber und was es alles gibt. Wunderbar. Mittlerweile wissen wir, diese Personen leben. C.G. Jung hat es uns erzählt, Freud hat ein bisschen darüber geredet, er wusste das noch nicht so genau, C.G. Jung hat es dann ganz tief erforscht und es gibt sie alle. Sie sind alle in unserem Inneren. Und heute auf dem Weg hierher, die Eveline Moore, die meine Seminare, meine Ausbildungsgruppen veranstaltet, ihre Tochter und ich, wir haben uns überlegt über das Thema des imaginären Freundes. Ich weiß nicht, wie weit ihr vertraut damit seid. Aber ich habe neulich ein Buch, das einzige Buch, was ich kenne, amerikanisches Buch über den imaginären Freund gelesen. Und die Frau, die das erforscht an der Universität, eine Diplompsychologin, Professorin und so weiter, die ist durch Kindergärten gegangen und hat die Kinder befragt. Und ihre Forschungsergebnisse kulminieren in dem Punkt, 70% aller Kinder haben einen imaginären Spielkameraden. Einen imaginären Freund, der ist nicht immer angenehm. Manchmal ist das eine richtige Nervensäge. Manchmal macht der großes Durcheinander. Aber es gibt ihn. Ja, wo gibt es ihn? Gibt es ihn wirklich? Nein. Gibt es den Teufel wirklich? Nein. Gibt es Engel wirklich? Entgegen aller Bücher, die heute auf dem Markt sind? Nein. Es gibt keine Engel. Draußen. Draußen gibt es sie nicht. Aber es gibt sie trotzdem. Gibt es Vampire? Natürlich gibt es Vampire, nur nicht draußen. Also keine Angst, die klopfen nicht bei euch ans Fenster und wollen rein. Nein. Im Inneren gibt es sie. Manchmal seid ihr der Vampir und wisst es nicht. Kommen wir noch hin. Dauert noch ein paar, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder so, dann sind wir auch da. Und deshalb werde ich jetzt kurz meine Studien hier beginnen. Wer von euch hatte in der Kindheit, die gibt es nur in der Kindheit, einen imaginären Spielkameraden? Bitte hebt die Hände. Eins, zwei. Ihr könnt noch überlegen. Ja, die anderen gucken nicht. Manchmal empfindet man das, als wäre es eine Schande. Es ist es nicht. Es ist so normal. Ja. Also, wenn ich das richtig sehe, 15, 16, 17 Leute hier. Aber beim imaginären Spielkameraden gilt der Paragraph 2. Der erste Paragraph ist, 60% haben einen. Der zweite Paragraph ist, von den 60% mindestens 80% vergessen ihn in der Pubertät. In der Pubertät verschwindet er, wird verdrängt und auch die Erinnerung an ihn schwindet. Wenn ihr darüber etwas wissen wollt, es gibt einen wunderschönen Film, jetzt gibt es ihn auch auf DVD. Der Film heißt Mein böser Freund Fred. Traumhaft schöner Film, sehr witzig und sehr inspirierend, bezogen auf den eigenen imaginären Spielkameraden. So, das reicht jetzt nicht ganz. Zwei Sätze sage ich noch. Also, meine Form der Psychotherapie und meine Form der Astrologie geht davon aus, hier sitzt nicht einer auf diesem Sessel, der ich zu sich sagt, sondern hier sitzen mindestens 12, weil das ist sozusagen die Anzahl des Tierkreises. Aber die können sich auch noch kreuzen, der eine mit dem anderen. Also können da 20, 25, 30 sitzen, in einem Körper. Ja. Geballt sozusagen, ja. Und manchmal schläft die Hälfte davon, Gott sei Dank. Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Kneipe, der Ober fragt, was möchten Sie essen, und die wären alle gleichzeitig auf dem Spot. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kriegt man überhaupt keine Einigung hin. Viele, die hier sitzen, kriegen sowieso keine Einigung hin. Ich muss mich schon wieder entscheiden, was esse ich denn, Spaghetti oder Kohlroulade? Ach du liebe Zeit. Und einer sagt im Hintergrund Pizza. Naja. Und wir haben uns heute Abend vorgenommen, zwei dieser Innenpersonen, und zwar der großen Innenperson. Ihr wisst es aus dem Tarot, da gibt es die großen Arkana und da gibt es die kleinen Arkana. Die großen Arkana sind im Tarot 22, gut, es gibt andere Disziplinen, da gibt es 9 oder noch mehr oder noch weniger. In der Astrologie und in der Weltgeschichte ist die magische Zahl 12. 12 Jünger bei Jesus, 12 Ritter der Tafelrunde, 12 Götter auf dem griechischen Olymp. Und der griechische Olymp, der fasziniert mich immer wieder, weil das sind keine Taliban. Da dürfen auch Frauen auf dem Olymp sitzen. Wie viele von den 12? Naja, würden die Grünen sagen, 6 wäre schon okay. Nicht? Die anderen sagen, ja, 2. Höchstens. Ja. Taliban sagt, keine Frau. Frauen entweder heiraten oder ausstopfen. Anders gibt es nichts. Das sind Taliban, Christen sind das auch, also sind, die haben einen Monogott, einen einfachen Gott. Und die Astrologie sagt auch 12. 12 große Puppen im kosmischen Kaspertheater in jeder Seele. Das ist mein Bild. Das letzte Mal habe ich diese beiden Personen versucht, an der Oberfläche zu kratzen. Ja. Ich mache jetzt seit etwas mehr als 30 Jahren Astrologie. Und sehr intensiv. Und nicht nur lesen, weil Bücher lesen habe ich schon lange aufgegeben. Beratungen, Therapien. Für mich ist das auch, gehört das auch zur Therapie, zur Astrologie. Und eines weiß ich. Und das macht die Astrologie für mich auch für die nächsten 100 Jahre spannend. Ich habe gerade mal die Oberfläche gekratzt. Ja. Gerade mal. Und wenn ich hier über diese Theatermitglieder etwas erzähle, dann weiß ich auch, es ist immer noch die Oberfläche. Weil darüber reden ist eine Sache. Dass die dann zum Vorschein kommen und dass die sozusagen für eine Zeit lang die Hauptrolle spielen dürfen, und sei es nur 3 Stunden lang, das ist etwas ganz anderes. Und heute möchte ich vorstellen, die dritte Innenperson, freundlicherweise hat man mir das Mandala von damals noch aufgehoben, ich hoffe, das bleibt so, und heute gehen wir als erstes zu dem Tierkreisthema Zwillinge und dem dazugehörigen Botschafter Merkur. Botschafter sage ich deshalb, weil Zwillinge ist sozusagen das Land, und jedes Land hat einen Botschafter. Und der Botschafter ist einer der Planeten, die sozusagen im Sonnensystem kreisen. Und dieser Botschafter kann in unserem Horoskop, wird er von einer geheimnisvollen Kraft, wir wissen nicht, was das für eine Kraft ist, wird er in ein bestimmtes Land geschickt. Ja, manchmal steht er sogar in seinem eigenen Land. dann soll dieser Botschafter etwas herausfinden über sein Land. Aber meistens, also sagen wir mal in 92% aller Fälle, ist dieser Merkur, wird er in andere Länder geschickt. Und soll, was weiß ich, im Steinbockland etwas erzählen und etwas diesem Thema beibringen über das Zwillingeland. Gleichzeitig soll er dem Zwillingeland etwas beibringen über das Steinbock-Thema. So muss man das sehen. Also ist die Astrologie ganz einfach zu verstehen. Es geht immer um Botschafter. Hier, in unserem Inneren. Und ich möchte heute Abend an der Oberfläche dieses Botschafters und an der Oberfläche eines zweiten, einer Botschafterin, das Thema Krebs, ein bisschen euch erzählen von meinen Erfahrungen in den letzten 30 Jahren mit diesen beiden inneren Theaterspielern. Thema Zwillinge. Eines müssen wir dazu wissen, das Thema Zwillinge gehört zum ersten Quadranten des Horoskopes. Also, es gehört zu dem großen Kuchenstück, gebildet von den ersten drei Tierkreiszeichen oder von den ersten drei Häusern. Und das Thema, was hier in drei Häusern gleichzeitig wirksam wird, ist das Thema das Körperliche oder die Materie oder der Körper einfach. Was ihr im Moment von mir seht, ist A, die Energie, die in mir steckt, sei sie aktiv, sei sie lätschig, sei sie was es sei. Ja. Aber auch eine lätschige Energie ist eine Energie, also eine ziemliche Energie, die sagt, ich weiß auch nicht, ist auch eine Energie, aber eben keine so besonders nach außen führende. Als zweites, im Thema Stier, was ihr dort seht und was sich auch wieder auf das Körperliche bezieht, ist meine Form, wie ich mich wertschätze, oder wie ich bei euch darum buhle, dass ihr mich wertschätzt. Das Thema kennt ihr. Ihr versucht, einen guten Eindruck zu machen, dass euer Nachbar am Ende dasteht und sagt, Donnerwetter, hätte ich ihr gar nicht zugetraut, dass sie so, ja, so attraktiv ist, so magnetisch, so wichtig. Und das dritte Thema, was ihr hier von mir seht, ist mein, ich sag's mal etwas leger, mein Rumgehampel. Ich turne ja hier, ne? Ich turne ja hier etwas vor. Ich kann das tun, wie ich das einmal in meinem Leben musste. Da hatte ich so ein Pult, so ein Vortragspult, und da war ich gezwungen, weil hier war das Mikrofon, und hier hatte ich meinen Aufsatz, mein Vortragsthema Satz für Satz formuliert. Da konnte ich nicht das machen, was ich hier mache, nämlich rumturnen. Pausenlos rumlaufen. Manchmal wird in meinen Seminaren gefilmt. Der Kameramann wird mir schugge. Warum? Weil er kriegt mich nie so richtig ins Bild. Kaum hat er mich, schon bin ich wieder draußen. Ja. Also. Und diese Situation war wirklich schön. Warum? Weil ich konnte mich nicht bewegen und jetzt bewegte sich mein Körper. Was machte er? Er produzierte Schweiß und zwar literweise. Ich habe sowas überhaupt nicht erlebt, weder vorher noch nachher. Ich habe das auch nicht in Zusammenhang mitgebracht mit dem Stehpult und dem Mikrofon und vor allen Dingen, dass ich Satz für Satz aufgeschrieben hatte. Damit konnte ich mich weder körperlich noch geistig bewegen. Ich konnte also nicht frei laufen lassen, was kommt. Weil die Angst, ich stehe dann irgendwann da und das habe ich einmal erlebt bei einem anderen, Gott sei Dank, ja, der stand dann immer da und sagte. Und dann sagte im Hintergrund ihr Ehemann, es war eine Frau, ihr Ehemann, erzähl doch, was du mir gestern Abend erzählt hast, so alles zu spät. Ja. Da fing sie an zu weinen und lief raus. Kurzum, diese Gestalt versorgt mich und jeden von euch mit einer bestimmten Form, beweglich zu sein. Aber rein körperlich. Rein körperlich. Ja. Das kann natürlich stark gehindert werden. Also ihr Fahrt kommt aus dem Skiurlaub nach Hause und habt ein gebrochenes Bein. So, und habt zwei Krücken. Ja, dann ist vorbei mit der Beweglichkeit. Nicht? Die Karte haben wir auch im Spiel. Nicht? Das ist Zwillinge Saturn. Er hat ein Bein im Gips oder so ähnlich. So, also, die Art, wie ich im Außen eigentlich sage, es gibt mich. Und damit ihr alle seht, dass es mich gibt, hampel ich herum und mache tolle Stückchen. Ja? Das kann ich auch beruflich machen, dann, was weiß ich, dann werde ich Artist irgendwo und schwinge mich immer von oben so durch. Oder ich werde Schauspieler, ist auch toll. Ja? Und dann spiele ich alle Rollen. Und das ist auch, nicht? Deshalb hat er auch eine Rolle in der Hand. Nicht? Nicht umsonst ist das der Rollenspieler und der Schauspieler ist auch der Rollenspieler. Und warum spielt er eine Rolle? Die Antwort ist ganz einfach. Damit alle merken, dass er eine Rolle spielt. Dass es ihn gibt. Dass er da ist. Jetzt sind wir schon mitten in der Figur. Ja? Sein Name heißt in unserem Kartenspiel, ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt, der Mittler, oder besser gesagt, der Vermittler. Und was dahinter steckt, ist relativ einfach. Hier ist eine Person, die heißt A, und hier ist eine Person, die heißt B. Dummerweise sind diese Personen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber sagen wir mal 100 Kilometer getrennt. Wenn die irgendetwas austauschen wollen, ist es ziemlich schwer, weil sie hat drei Kinder zu versorgen und er hat, ich weiß nicht was, er muss täglich ein Dach decken irgendwo. Ja? Also ein Ehepaar. Und die möchten gerne sich austauschen. Die möchten gerne, damit zwischen ihnen etwas geschehen kann und sei es nur Informationen ausgetauscht werden. Also brauchen sie und C ist der Mittler, der Vermittler oder das Medium. Ihr könnt auch sagen, ist der Briefträger. Ja, natürlich. Früher, als es noch keine E-Mails gab, gab es diese kleinen oder großen Männer in den gelben Kostümen, jedenfalls bei uns in Deutschland waren sie in gelben Kostümen, sind sie heute immer noch. Ja, sind sie immer noch, genau. Natürlich, die Farbe ist gelb, nicht? Die Farbe dieser Gestalt oder dieses Archetypus ist gelb. Diese Farbe ist rot. Man sieht es nicht. Rot des Feuers, rot des Kampfes, rot der Wut und so weiter. Gut. Also, diese Gestalt muss zwischen A und B in der Mitte, sagen wir, Briefe austeilen. Sagen wir, früher waren die Briefe ja noch so gerollt, nicht? Sozusagen die Botschaften hin und her transportieren. Die simple Bezeichnung ist Bote. Ich war ein ganzes Jahr in meinem Leben ein Laufbursche, ein Bote. Und ich bin Schütze-Aszendent, das muss man sich gut überlegen. Ja, was das Schicksal da mit mir vorhat, ist grandios. Heute kann ich das so sagen, aber damals habe ich mich nur geschämt. Warum habe ich mich geschämt? Weil ich mit einem Fahrrad von A nach B musste. Immer durch die Stadt, immer durch Dortmund. Das geht ja noch. Aber auf dem Fahrrad stand in der Mitte in so großen Buchstaben AEG, also meine Elektrizitätsgesellschaft. Und das war mir klar, ich war 15, jetzt weiß jedes dieser leckeren Mädchen, die vorbeikommen und an denen ich mit meinem Fahrrad vorbeiradle, ach, das ist ja ein Laufbursche. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich geschämt habe? Als Schütze-Aszendent, ich bitte euch. Ja? Und ich habe dann immer meine Aktentasche darüber gezeigt, was ging auch nicht, weil es war zu groß. Ich kriegte, was ich für Spielchen gespielt habe, damit keiner merkt, dass ich ein Laufbursche bin. Ja. Für mich war das eine Schande. Für den Schütze-Aszendenten ist das eine Schande. Also, heute sehe ich das ein bisschen anders, aber auch nicht viel. offen gestanden. Keiner kann aus seiner Haut, bitte, ja? Gut, also, das Erste, was dieser Archetypus zu tun hat, er muss die Botschaft, die nicht von ihm stammt, bitteschön, das ist das Wichtige dabei. Wenn mir die AEG gehört hätte, ja, da wäre alles toll gewesen, ja, dann würde ich ja wunderbar mit dem Fahrrad fahren und sagen, guck hier, Mädels, die AEG, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft mit 7463 Angestellten, die gehört mir hier. Ja, das wäre was anderes gewesen. Aber die Botschaft, die Rolle ist nicht von mir. Sie ist im Theater auch nicht vom Schauspieler. Er kriegt sie. Und jetzt gibt er seine ganze Energie da rein, diese Rolle zu füllen. Und was passiert, wenn er das wirklich tut? Alle klatschen und sagen Donnerwetter. Aber er hat sich verloren und die Rolle übernommen. Und ich habe mir von etlichen Familienangehörigen, von Menschen, die am Theater sind, im Film ist es nicht ganz so schlimm, die am Theater sind, sagen lassen, wenn mein Vater oder meine Mutter in einer Rolle sind, dann geben sie die Rolle leider nicht um 10.30 Uhr am Theaterhinterausgang ab, sondern die bringen sie mit nach Hause. Und die sind immer noch der Bösewicht aus Hamlet. Gibt es da einen Bösewicht? Ja, wahrscheinlich. Ja? Und terrorisieren die ganze Familie mit irgendwelchen druckreifen Sätzen. Und die Ehefrau, die steht da und sagt, den Satz habe ich schon von Shakespeare, kenne ich den schon. Hast du vielleicht mal einen eigenen auf Lager? Ich weiß ja gar nicht, wer du bist und was du willst. Zurück. Na, wir sind gar nicht weiter weg. Es ist nichts, was zu ihm gehört. Er bringt sie nur von A nach B. Und manchmal, hier ist der Brief, und manchmal wünscht er sich, er hätte auch einmal etwas zu schreiben, etwas Wichtiges, dass er die Position von A hat. Oder dass ihm mal etwas geschrieben wird, sodass er die Position von B hat. Und wenn das der Fall wäre, muss er wahrscheinlich den Brief noch selber zustellen, nicht? Dann sieht er, mein Gott, das ist ja an mich, jetzt muss ich zu mir zu Hause laufen und muss den Brief in den Kasten stecken. Gut. Das ist die Oberfläche. Gehen wir um 5 mm tiefer. Dazu gehe ich nochmal zu diesen beiden Ensemblemitgliedern. Das Thema Widder, das Thema Mars ist knirschend männlich. Knirschend. Man muss eigentlich sagen, er ist nicht der Mann, er ist der Macho. Ja? Er ist der spanische Toro, der Stierkämpfer. Das ist er. Und wir Frauen, manche von uns, wir sagen, oh geil, richtig Power hat der Bub. Nicht? Aber ein Bub ist er gleichwohl. Aber männlich. Ein Haus weiter, ein Tierkreiszeichen weiter, weiblich. Oh ja, nicht? So haben wir sie gern, die Mädels. Nicht? Da läuft uns der Sabbat zusammen, hier aus dem Mundwinkel. Ja, weiblich. Jetzt kommen wir zum dritten Tierkreiszeichen. Und dazu muss man eine Besonderheit dieses Zeichens wissen. Die meisten Astrologen haben die Besonderheit vergessen. Deshalb erinnere ich immer gerne daran. Diese Gestalt ist kein Singular, keine singuläre Gestalt. Sie heißt nämlich ausdrücklich Zwilling mit E am Ende. Und auf alten Tierkreisdarstellungen findet ihr immer ein Bub und ein Mädel. Meist kleine Kinder. Habt ihr sicher schon gesehen. Und auf der Karte sozusagen, wenn man mal diese Gestalt mit der Gestalt Neptun zusammenbringt, dann findet man zwei, die so aussehen wie er, Jünglinge, und dahinter den Engel, und der Engel legt den Finger auf den Mund. Was so viel heißt wie Schweigen, nichts sagen. Es gibt nichts zu sagen. Aber das eigentlich Wichtige auf dieser Karte, die wir jetzt hier nicht sehen, ist, es ist ein junger Mann und eine junge Frau. Dieser Jüngling, beim Thema Zwillinge, steht kurz vor der Pubertät. Und dieses Mädchen steht auch kurz vor der Pubertät, aber sie haben die Pubertät noch nicht erreicht. Das heißt, ihr Geschlecht ist im eigentlichen Sinne noch nicht erwacht. Im eigentlichen Sinne. Wir wissen seit Freud, mit 2 Jahren oder mit 1 Jahr oder mit 3 Monaten erwacht schon die Sexualität, ja. Aber gleichsam als eine körperliche Manifestation. Der Kopf steht relativ hilflos daneben und sagt, was ist denn jetzt los? Ja? Manche Männer können sich vielleicht noch daran erinnern, als sie irgendwann gemerkt haben, da regt sich was. Die Tipp haben sie, was soll das denn jetzt? Das ist ja furchtbar. Ja? Also, eigentlich ist diese Gestalt, vor allen Dingen auch, weil es sich um einen Bub und ein Mädel handelt, in einem wichtigen und tiefen Zweifel. Es weiß nämlich nicht, das wissen die schon ganz genau, die beiden, es weiß nicht, was für ein Geschlecht es hat, dieses Wesen. Bin ich Bub oder bin ich Mädel? Die Antwort ist ganz einfach. Du bist beides und eigentlich keins, weil das, was das Geschlecht auszeichnet, noch nicht erwacht ist bei dir. Kurzum, du bist deshalb zwischen A und B ein Mittler, weil du weder männlich noch weiblich bist. Die beiden, die sind männlich und weiblich, ja. Nicht? Du bist nur die Brieftaube, die von Romeo zu Julia geschickt wird mit dem kleinen Brief am Bein. Das mag ja sein, dass du gerne eine Brieftaube bist, aber du würdest doch schon auch gerne mal ein Rendezvous haben mit Romeo oder mit Julia. Nicht mit Brad Pitt oder mit Angelina Jolie. Nee, du bist höchstens derjenige, der ihren Telefonanschluss anschließt oder irgend sowas. Ja. Und das ist unter uns Pastorenschwestern eine ziemliche Zumutung. Nicht zu wissen, bin ich Fisch oder Fleisch? Bin ich Männchen oder weiblich? Weibchen, was bin ich eigentlich? Ich hatte eine Horoskopberatung mit einer Frau, die war in einer großen Not. Warum? Die war Zwillinge-Aszendent. Sie lebte ein halbes Jahr in Deutschland und die andere Hälfte des Jahres in Amerika. Und in beiden Ländern fühlte sie sich wohl, wenn sie da war, aber nur eine gewisse Zeit. Und nach dieser Zeit wurde das Begehren, also die Anziehungskraft des anderen Landes wieder größer. Also fuhr sie wieder nach Deutschland. Aber das ist ja erst der Anfang der Geschichte. In Amerika war sie verheiratet und hatte 2 Kinder, schon etwas erwachsener, also größer. In Deutschland war sie liiert mit einer Frau. In Amerika war sie also heterosexuell und in Deutschland war sie homosexuell. Und sie stand da und sagt, was bin ich denn jetzt? Bin ich hetero oder homo? Bin ich Deutsche oder Amerikanerin? Bin ich eine Mutter oder bin ich eine, in ihrer Beziehung mit der Frau, war sie der männliche Teil. Was bin ich nur? Und ich habe ihr gesagt, liebe Frau, Sie sind beides. Ja, wie? Ja, beides. Ja, aber man kann doch nicht beides sein. Doch, man kann sehr wohl beides sein. Natürlich kann man beides sein. Man kann auch 2 Pässe in der Tasche haben. Sie hatte zwei Pässe in der Tasche. Sie hatte ihren deutschen Pass noch und sie hatte den amerikanischen Pass noch. Sie wollte wissen, was bin ich? Sie wollte eine eindeutige Identität haben. Aber er oder sie oder es ist und hat keine eindeutige Identität. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Es gibt nur eine Lösung für dieses Dilemma. Sie wissen es schon. Sie kennen das Dilemma schon. In Amerika sind Sie eine treu sorgende Hausfrau und Mutter. In Deutschland sind Sie eine über Tische und Bänke gehende, die gingen in schwulen Clubs und was alles machen. Die dollsten Sachen haben sie gemacht, die beiden, also das Pärchen, das lesbische Pärchen. Und in Deutschland sind sie eben ein lesbisches Pärchen. Ja, aber was bin ich wirklich? Weder noch. Oder sowohl als auch. Sie können sich aussuchen, aber habe ich gesagt, die Lösung ist ganz einfach. Die Wahrheit ist, Sie sind Schauspieler. Wie? Ja, Sie spielen. In Amerika spielen Sie Ehefrau, in Deutschland spielen Sie Partnerin einer anderen Frau. In beiden Ländern, in beide Länder gehören Sie, aber nur halb. Also, wenn Sie in Amerika sind, spielen Sie Amerikanerin. Wenn Sie in Deutschland sind, spielen Sie Deutsche. Ich war gar nicht davon abzubringen. Sie ging nämlich immer in Seminare wie, sei identisch mit dir. Bring deine Decke und eine kleine vegetarische Nahrung mit. Ja, ist ja wunderschön. Mir gefallen diese Seminare auch. Aber sie reden Bockmist. Was soll sie einem Zwilling sagen? Identisch oder authentisch? Wie ist man authentisch? In Amerika Amerikanerin, in Deutschland Deutsche. Ja, das ist authentisch. Und unterwegs fährt sie dann nochmal nach Indien und dann ist sie, was bist du in Indien? In Indien ist sie, was weiß ich, von ihrem Guru schon zu einer Sannyasin gemacht worden. Und da ist sie Sannyasin. Ja, na und? Ja, aber was bin ich wirklich? Schauspieler. Und man muss bei Zwillingen immer dazu sagen, sie oder er. Ja, das muss man dazu sagen. Ist Schauspieler. Und du kannst jede Rolle spielen. Du kannst auch noch in drei andere Länder gehen und kannst da was anderes spielen. Ja? Das macht gar nichts. Aber wenn du nach einer eindeutigen Identität suchst, außerhalb der Schauspielerei, versagst du. Die gibt es nicht. Da musst du einen Teil von dir abspalten. Das schaffst du vielleicht. Vielleicht schaffst du es, 2 Jahre in Amerika zu leben. Da guckt sie mich an und sagt, ausgeschlossen. Dann merkt man schon, ja. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst vielleicht 2 Jahre in Deutschland leben. Guckt sie mich wieder an und sagt, ausgeschlossen. Ja, das siehst du. So ist das. Du brauchst beides. So wie der Mensch ein Spielbein braucht und ein Standbein. Ja, aber was ist mein Standbein? Kommt drauf an, wo du bist. In Amerika ist dein Standbein Amerikanerin und Mutter und Ehefrau. In Deutschland ist dein Standbein lesbische Partnerin. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, außer dein Wunsch, du mögest doch bitteschön endlich mal authentisch sein. Das ist das eigentliche Problem, dass du authentisch sein willst, nicht, dass du Zwillinge-Aszendent bist. Dass du eins sein willst, aber du bist nicht eins. Keiner, der hier sitzt, ist eins. Aber die anderen können besser damit umgehen, nicht? Also, die fehlende Geschlechtsidentität, die fehlende einseitige Geschlechtsidentität ist das Thema. Und manchmal sage ich einem Zwillinge-Aszendent, der versucht, eins zu sein, und ich sage, ja, pass mal auf, wir stellen uns mal vor, du bist die Mutter Teresa, ja? Tust furchtbar viele gute Sachen, bist eine Ordensschwester, wunderbar. Aber was um alles in der Welt macht deine innere Nutte? Was macht die? Wie? Sagt da Mutter Teresa. In mir? Na, ich doch nicht. Ja, ich meine, jetzt bist du 84, nicht mehr. Aber vorher, was hat sie da gemacht? Oder was macht deine innere Sparerin? Du gibst dein Geld hier in Kalkutta aus für alle möglichen armen Kinder. Was macht dein inneres Sparbrötchen? Was macht das denn? Ja. Dein Geizkragen, dein Innerer. Oder was macht, ich weiß nicht was. Es gibt ja noch so viele andere Bedürfnisse. Deine Kinogängerin. Ich habe einen riesen Kinogänger in mir. Der geht nicht mehr ins Kino, zugegeben, weil ich die Werbung nicht so gut abkann. Deshalb brauche ich immer alle Filme auf DVD zu Hause, um zu entscheiden, heute den, morgen den oder sowas. Aber ich bin notorisch. Also wie viel Zeit mein Kinogänger schon verplempert hat in meinem Leben, ich sehe das nicht so, aber manche kommen auf die Idee. Das geht auf keine Kuhhaut. Wenn man also sein gesamtes Kasperletheater leben lässt, wird das Leben ganz schön bunt. Wenn man aber eindeutig eine eindeutige Identität haben will, dann muss man echt viele Ecken und Kanten von sich abschneiden, abhobeln oder wie wir esoterisch zu sagen pflegen, zu transzendieren. Gell? Gell? Manche haben schon weit gebracht, bis sie dann zu mir in die Beratung kommen. Manche gehen dann empört wieder raus und sagen dann, Skorpion-Aszendenten sagen dann gerne, so habe ich mir eine Beratung bei Ihnen nicht vorgestellt, oder was sind Sie draußen? Ja, gut. Also, gehen wir zu den wirklich notwendigen Dingen im Leben. Es muss ja nicht jeder Schauspieler sein oder Rollenspieler sein oder Briefträger sein. Das wichtigste Amt, was das Thema Zwillinge zu hüten hat, das sind ja auch alles Hüter. Ne? Der Widder hütet nicht nur in mir oder in dir, sondern weltweit. Hütet das Thema der gewaltvollen Kraft, der geballten Gewalt. Das hütet er. Ja? Im alten Griechenland war das der Gott Ares, wurde sehr gefürchtet. In Rom wurde er dann schon etwas harmloser, war es der Gott Mars, der das gehütet hat, die Gewalt. Ja? Und wenn die Römer in den Krieg zogen, was machten sie? Sie gingen in den Tempel von Mars und da hingen die ganzen Kriegslanzen von den Ahnen, von den römischen Ahnen. Und die Römer gingen in den Tempel, großer Tempel, riesig, tausende von Lanzen gingen dahin und rüttelten an den Lanzen. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn da so tausend Leute an Lanzen rütteln, wie sich das anhört, das könnt ihr euch vorstellen. Da merkt man schon, da gibt es schon gleich wieder ein Gemetzel. Also das ist schon dieses Klappern, Wahnsinn. Ja? Und so stimmten die Römer sich ein und sagten, wir müssen jetzt, auch wenn es uns mag sein, es gefällt uns nicht und wir würden lieber wieder ein philosophisches Buch lesen oder im Senat sitzen und irgendwelche klugen Reden schwingen, aber jetzt müssen wir in den Krieg. Und da brauchen wir die Lanzen und da brauchen wir den Segen dieses Gottes. Das ist nämlich nicht nur ein Archetypus, sondern Gott. Und sie schütteln die Lanzen. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, als die Leute den Film Der Herr der Ringe verfilmten. Da gibt es eine Szene, wo der König, ich glaube war Theoden, wo der König Theoden sozusagen zur letzten Schlacht rüstete, weil es war klar, die werden sie nicht überleben. Und der König, die Ritter, die standen alle und ihre Lanzen in der Hand auf ihren Pferden und Theoden ritt mit seinem Schwert an den Lanzen vorbei, ganz schnell. Und es war so, und da lief es mir kalt den Rücken runter, weil ich merkte, das war richtig. So muss das sein. Der König muss die Lanzen oder Schwerter der Krieger für diese höhere Sache weihen. Und das muss er selber tun. Das kann er nicht von irgendeinem Priester tun lassen oder so. Das muss er selber tun. Ja? Und die Römer taten das, indem sie an den Kriegslanzen rüttelten. Wie komme ich jetzt drauf? Über das Hüten. Der hütet auch was. Was hütet er? Er hütet den Intellekt. Dass wir alle ziemliche Klugmäuse sind. Dass wir furchtbar viel wissen. dass wir wissen, was es mit Obama auf sich hat und mit McCain und mit Clinton und Monica Lewinsky und wie sie alle heißen. Dass wir das alles wissen. Das ist wichtig. Nicht? Und dann können wir auch darüber sprechen. Und dann können wir auch darüber kommunizieren und uns austauschen. Und deshalb hütet er auch das Gespräch. Er hütet auch die Talkshows. Bitte schön, ihr mögt euch wahnsinnig über Talkshows aufreden. Aber das ist das Thema Talkshow. Talkshow heißt wörtlich, ich zeige mich sprechend. Ja, ist es nicht wichtig, was du sprichst? Nein, das ist überhaupt nicht wichtig. War das je in irgendeiner Talkshow schon mal wichtig, was einer gesprochen hat? Nein, es war überhaupt nicht wichtig. Und keiner hat auch zugehört. Nicht? Doch, die Zuschauer wussten immer, wann sie im richtigen Moment platzen mussten, weil da war immer einer außerhalb der Kamera, der immer so, ja, aber es ist wichtig, dass man talkt. So. Und er hütet das Gespräch. Es gibt da so bestimmte Regeln für das Gespräch, das hütet er auch, nicht? Wenn wir uns zum Tee treffen, wir beide, und wir haben unsere Teetasse und dann machen wir den Finger so und dann wissen wir beide, aha, Merkur ist dran und Merkur hat kleine Rituale, ganz süß, nicht? Und dann nehmen wir noch ein Mancherie zum Tee. Das passt ja nur wieder überhaupt nicht, Mancherie zum Tee. Gebäck. Nicht so süß, nicht so salzig. Sind die Rituale. Also, der Intellekt. Warum will einer wissen? Habt ihr eine Idee, warum einer wissen will? Die Antwort ist ganz einfach. Einer will wissen, damit die anderen wissen, dass er es weiß. Deshalb wollen wir wissen. Ach, übrigens wissen Sie schon. Das sage ich doch nicht, weil es so schön ist, das zu wissen, sondern ich will, dass er weiß, dass ich es weiß. Und am besten, am liebsten habe ich es, wenn sie noch nicht weiß, was ich weiß. Das ist überhaupt toll. Ja? Dann kann sie nämlich zu ihrer Freundin gehen und sagen, ach übrigens, weißt du schon, dass ich weiß, dass das und das so und so ist. Ja, er ist also der Hüter des Gesprächs. Also das nächste Mal, wenn ihr zu zweit in einem Wiener Kaffeehaus sitzt, haben wir übrigens heute gerade getan, noch, ach ich habe da auch einen Kaffee hier, Mensch, den habe ich vergessen. Dann stellen wir uns vor, im Geiste sitzt Merkur neben uns und freut sich, dass wir so schön das tun, was er uns vorgibt. Dass er unsichtbar neben uns sitzt und überlegt, kann ich diesen Witz erzählen? Also kann ich den Peter diesen Witz erzählen lassen? Oder ist der vielleicht ein bisschen anrüchig oder schweinisch oder so irgendwas? Ja? Darüber denkt er dann schon nach. Ja. Und er hütet auch die Pointe. Das ist doch der Witz am Witz. Dass die Pointe richtig kommt. Manchmal hat er Probleme. Nicht mit dem Witz erzählen, mit der Pointe. Dann wird's eng. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als mein Sohn mit 4 Jahren das Wort Desoxyribonukleinsäure aussprechen konnte. Das fand ich toll. Ja, das bringen wir ja auch unseren Kindern bei, dass sie sprechen, intelligent sprechen, klug sprechen. Und das ist auch schön. Stellt euch vor, das wäre nicht so oder wir würden uns nur angrunzen. Geht ja auch, nicht? Ich habe neulich eine Serie gesehen im Fernsehen, die Teletubbies. Schon mal gesehen? Das waren so kleine Monster, die sagten immer, und der andere sagte, fand ich gar nicht schlecht, und das eine Dreiviertelstunde. Und da habe gesagt, was war jetzt die Botschaft? Aber die Botschaft war, hat mir dann meine Frau erklärt, hör mal, das ist nicht für dich gedacht, das ist für die 2-Jährigen gedacht. Ich sagte, die gucken schon Fernsehen? Ja sicher, die gucken Teletubbies, dafür ist die Sendung da. Hab ich gesagt, guck mal. Guck mal, der Merkur macht Sachen, gell? Ja, kann er auch. Ne? Und er ist auch derjenige, bitte nicht, dass wir es unterschätzen, der uns mit Fremdsprachen versorgt. Er bringt uns Englisch, Französisch, Kiswahili und wie diese ganzen Sprachen heißt, bei. Das ist eine Aufgabe, das kann er. Oder anders gesagt, er hütet diese Sprachen. Wenn er in meinem Horoskop eine gute Stellung hat, dann sage ich so beiläufig, als ich neulich mit meinem Freund aus Israel in Finnland war, musste ich übersetzen. Israelisch in Finnisch. Es war gar nicht so leicht, sage ich mal. Es war gar nicht so leicht. Ja, aber er hat es gemacht. Er kann das. Ich nicht. Also bitte, Schütze, Assistenten und Fremdsprache, ich bitte euch, was soll denn das? Ne? Philosophisch, ja schon. Auch philosophisch in Englisch, wenn es sein muss. Dadurch, dass er nicht unbedingt dieses Thema, nämlich bin ich attraktiv genug, oder dieses Thema, kann ich mich auch richtig durchsetzen, wenn es sein muss, in sich trägt, hat er auch, das zeigen seine Flügelchen an den Schuhen und am Helm, hat er auch eine gewisse Leichtigkeit, mit der er durchs Leben gehen könnte, wenn darin nicht wieder eine andere Angst verborgen läge, nämlich die Angst, die anderen halten mich für oberflächlich, für nicht sonderlich tiefgreifend, sondern einfach für jemand, der so drauf losplappert. Ich habe in der Verwandtschaft eine Frau mit Zwillinge-Aszendent, die kann ich gut aushalten, eine halbe Stunde. Dann muss ich gehen. Das wird immer schwierig, weil sie ja zur Verwandtschaft gehört. Ja, es ist ja nicht so, dass ich sie nicht mag, aber ich kann sie nicht länger aushalten. Ja, weil sie immer so herzerfrischend plappert. Und wenn man dann meint, so jetzt hat sie das gesagt, jetzt macht sie vielleicht eine Pause, damit das wird. Nein, dann sagt sie schon wieder ganz was anderes. Und das ist alles immer so neu und frisch. Beim letzten Mal war es auch schon neu und frisch, dasselbe meistens. Und die Witze, die kommen immer. Ich kann die Uhr nachstellen, nach 20 Minuten kommt die Abteilung Witze, weil die kann sie behalten. Ja. Aber ich kenne sie meistens auch schon. Oder so ähnlich jedenfalls. Also das ist schwierig. Tief im Inneren ist eine große Angst im Inneren dieser Gestalt. Auch Merkur als Gott, wenn man den griechischen Mythos mal an einigen Stellen, über Merkur gibt es viele Geschichten, ja. Wenn man die mal so auf sich wirken lässt, hat man das Gefühl, er ist wirklich unter den Göttern ein Leichtgewicht. Und das gefällt ihm nicht. Wem gefällt schon ein Leichtgewicht zu sein? Außer natürlich, man hat nicht viele Kilos, ja, das gefällt uns allen, ja. Aber... Und das erste Mal, als ich wirklich mit der Tiefe dieser Gestalt konfrontiert worden bin, war vor vielen, vielen Jahren in einer Therapiesitzung mit einem Zwillinge-Aszendenten. Er wollte, das hatte er mal, ich glaube, bei Castaneda oder irgendwo gelesen, er wollte tief in seinem Inneren zu dem alten Weisen gehen. Irgendwo muss Castaneda gesagt haben, jeder hat einen alten Weisen. Was auch stimmt, jeder hat einen alten Weisen in sich. Ja, natürlich. Ne? Wo soll er denn sonst sitzen, der alte Weise? Auf dem Berg oder irgendwo in Alpha Centauri? Nein, alte Weise sind genau wie Engel oder Vampire, nur in dir. Sonst nirgends. In jedem. Und habe ich gesagt, was willst du von dem? Ja, der alte Weise, ich bin so auf der Suche nach meiner Bestimmung. Das ist immer toll, ne? Die Suche nach der Bestimmung. Das ist so ähnlich wie Grippe. In der Esoterik suchen die Leute immer nach ihrer Bestimmung. Das ist ein grippaler Infekt. Das muss einfach mal gesagt werden, nicht? Genauso wie die Erleuchtung. Die Erleuchtung ist allerdings eine Lungenentzündung. Es ist kein grippaler Infekt mehr. Das ist nicht gut. Ja, ich sage, okay, wenn du willst, gehen wir dahin und fragen den Alten nach der Bestimmung. Dann bin ich mit ihm. Ich gehe immer mit den Leuten in Trance. Ich weiß ja auch nicht, ob er den Alten hätte finden können oder nicht. Ich bin da ganz neutral. Ich sage, wir gehen gucken. So. Nicht? Und dann gehe ich in Trance mit ihm, eine Treppe runter und dann folge ich ihm nur noch. Dann gebe ich ihm nichts mehr vor. Nicht? Und dann sage ich, gut, schau dich um, ob der Alte da ist. Und nach einiger Zeit kommt er in einen großen Raum, unglaublich viele Bücher an der Wand. Und da hat er gesagt, das ist die Bibliothek des Wissens. Das ist in Ordnung. Jeder hat eine Bibliothek des Wissens, das ist ganz klar. Jeder kann die Augen zumachen und sieht seine Bibliothek des Wissens. Macht das mal kurz. Macht mal die Augen zu. Macht die Augen zu. Drei Atemzüge. Bibliothek des Wissens. Die ist da. Genauso wie der imaginäre Freund, bin ich ganz sicher. Gut, ich habe auch eine. Ich kann da immer hingehen in die Bibliothek. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich habe ja auch zu Hause eine Bibliothek. Was soll ich in der Bibliothek des Wissens? Ich habe doch alles da. Aber egal, gut, der wollte hin. Kam in die Bibliothek des Wissens, schaute sich so um. Alter, weißer Mann, ganz riesengroßer Saal war das. Ganz hinten in der linken Ecke, kleiner Schreibtisch. So, Louis XIV. Schöner Sessel, saß ein Alter in seiner Kutte, erzählte der Klient mir. Ich sagte, wir gehen näher hin, komm, geh mal. Wir gehen näher hin und dann ging ich hin mit ihm. Und der alte Mann saß da und sagte, und was macht er da? Ja, vor sich hat er einen großen Folianten, so, Riesenbuch. Ich sehe das ja, der Therapeut sieht das ja auch immer, sofort. Der sieht zwar nicht den Folianten des Klienten, der sieht seinen eigenen Folianten, aber es macht doch nichts, oder? Macht überhaupt nichts. Und dann war ich etwas verwirrt, weil der hatte so eine Brille auf. Da habe ich gesagt, du, kann es sein, dass deine Brille auffällt? Ja. Der hat eine Nickelbrille. Oh, das siehst du, ich habe es ja auch gesehen. Was soll ich sagen? Es ist so. Nicht? Therapie ist was Eigenartiges. Manchmal hat man das Gefühl, die Klienten sehen die eigenen Bilder. Und dann wird es schon eng. Ne? Habe ich früher gedacht. Heute sage ich ja natürlich, was soll er denn sonst sehen als meine Bilder? Deshalb kommt er doch zu mir und macht bei mir Therapie, oder? Na gut. Jetzt wird es ein bisschen kabarettistisch, oder? Gut. Wir gingen hin, der Alte saß, Foliant, und hatte so eine Gänsefeder, so, und schrieb in den Folianten. Und der Klient, ich sage, geh näher. Das ist immer, die Zauberintervention in der Psychotherapie heißt nicht irgendetwas Gigantisches, sondern heißt, geh näher. Das ist die Zauberintervention, geh näher. Weil in 30 Meter Entfernung passiert gar nichts, null. Aber wenn du näher kommst, passiert was. Er ging näher und näher und dann stand er irgendwie in dieser Entfernung. Das war der alte weiße Mann mit seiner schwarzen Kutte und hier stand der Klient. So, etwas an der Fingerknabbernd. Ich sag, frag ihn. Ich sagte, wonach soll ich fragen? Ja, du wolltest doch fragen nach deiner Berufung. Frag ihn. Und dann fragt er nach seiner Berufung. Und ich merkte schon, ja, so, dass die müssen das immer laut machen, weil ich ja nicht so nicht weiß, was sie machen. Nicht? Er wusste jetzt nicht, wie konnte er den anreden. Ich dachte, wie würdest du den anreden, nicht? Ey, Meister, ey. Na, das geht auch nicht, ne? Aber er hat sich dann beholfen und gesagt, so soll er mal endlich gucken. Und der guckte aber nicht, der schrieb weiter in sein. Kurzum, irgendwann war das draußen, bitte, meine Berufung, bitte, was soll ich machen, wo soll ich hin, ich weiß nicht, wo ich hin will im Leben oder so, also bitte, Meister. Und irgendwann guckte der hoch, der Alte, griesgrämig, nahm seine Nickelbrille, der hatte so Gläser, die konnte man so hochklappen, ja? So, das war, so war für nah, so war für ferne. Damals gab es noch nicht diese Gleitsichtbrille, nicht? So, dann klappte er die hoch, guckte den an und sagte, du bist belanglos. Klappte seine Gläser wieder runter und schrieb weiter. Das war das Zauberwort. Ja, aber der Klient ist zusammengebrochen erstmal. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, du gehst dahin, machst dir diesen weiten Weg, reißt dich zusammen und mit letzter Kraft fragst du dem nach deiner Berufung, der schaut dich an und sagt, du bist belanglos. Werde ich nie vergessen. Du bist belanglos. Weil er hatte gedacht, jetzt kommt irgendwie... Du musst, was weiß ich, Bungee-Jumping machen oder du musst mit deinen Klienten absteigen in die Hölle, in die Unterwelt von Dante oder irgend sowas Gigantisches hat er sich vorgestellt. Das war nichts Gigantisches, er ist belanglos. Und dann habe ich gesagt, oh, was machst du denn jetzt, Himmel? Was kannst du jetzt machen? Sollst du ihn jetzt trösten oder sollst du ihm sagen, ja, das war nicht so schlimm oder irgend so? Nee, kannst du nicht machen, nicht? Er wollte wissen, was ist seine Berufung und er hatte seine Berufung bekommen. Du bist belanglos. Das war seine Berufung. Ja, was jetzt? Habe ich gedacht. Ich hätte ihm so gerne noch ein paar Moncherie mit nach Hause gegeben oder irgend sowas. Ja, ging aber nicht. Was sollte ich machen? Ich habe gesagt, ja gut, nimm das mal mit nach Hause. Nächste Woche sprechen wir mal drüber. Ich spreche nie mit Klienten über irgendwas. Warum sollte ich nicht? Ich bin kein Zwilling, ich bin Schütze. Also sage ich, gut, wenn du es wissen willst, gehen wir wieder hin. Ja. Und er kam das nächste Mal, guckte mich so an und sagte, weißt du was? Wenn man belanglos ist, gell, dann muss man eigentlich gar nichts tun. Ja, ist das stimmt. Musst du eigentlich nichts tun. Machst, wozu du gerade Spaß hast. Und wenn man es genau betrachtet, sagt er, welche Belange haben alle anderen? Ich habe gesagt, naja, wenn man so auf das Weltganze guckt, ne? Ich kann nicht sagen, dass ich in Bezug auf das Weltganze irgendetwas von Belang hätte. Ich fummel so rum. Nicht? Wie alle Therapeuten fummeln rum. Wie alle Astrologen fummeln so rum. Ja, was soll man sonst machen? Wissen wir, was wir tun? Ja, wir tun so, als wüssten wir, was wir tun. Natürlich wissen wir, tun wir so. Aber wissen wir, was wir tun? Wenn wir ehrlich genug sind, sagen wir, lieber Himmel, steh mir bei, ich weiß nicht weiter. Der Himmel sagt, dir kann geholfen werden, mein Freund. Wenn du so nett fragst, dann kann sein. Aber wenn du glaubst, du müsstest es wissen, dann musst du noch viel lernen. Und dieser Mann mit diesem Thema hat sich gefunden. Ohne dass ich irgendwas, ich habe ihn sozusagen rausgeführt, ja. Der Alte hat ihm eine unglaublich bittere Pille gegeben. Und daran ist er erstmal zusammengebrochen. Das sind ja die besten Pillen, wie wir wissen. Ne? Die besten Pillen sind immer die, die am miserabelsten schmecken. Nicht traut keinem, der euch nette Pillen gibt. Vergesst die Pillen. Nicht? Und hinterher, das war sozusagen wie so ein Durchbruch in der Therapie. Jetzt konnten wir an die eigentlich wichtigen Themen gehen. Ja? Die eigentlich wichtigen Themen sind, wie geht es dir mit deinem Vater, wie geht es dir mit deiner Mutter und wie geht es dir mit deinen Geschwistern. Das sind die wichtigen Themen im Leben, sonst nichts. Berufung und mein viertes Chakra, oh Gott, das geht schon wieder völlig in die falsche Richtung, ist das nicht furchtbar, muss ich noch 3 Retreats machen? Ja. Na? Gut. Aber das ist jetzt Zeit, wäre für eine Pause. Ja, Viertelstunde. Okay.